Lob und Dank sei dem Herrn, auch für dieses Vorrecht, hier zu sein. Wir haben ein herrliches Wort gehört, wir haben es alle mitgelesen. Man könnte sagen, die Heilige Schrift kann jeder zu Hause lesen, auch das stimmt. Aber wir kommen hierher, um sie nicht nur zu lesen, sondern Gott durch das Wort zu uns reden zu lassen. Das Lesen ist eine Sache, aber die Predigt des Wortes ist eine andere. Es wird uns wesentlich besser vor Augen geführt, was Gott will. Und ich meine, es geht uns auch mehr zu Herzen. Es sei denn, wir sind immer bei der Sache, wenn gelesen wird. Ich hoffe, dass wir es sind. Das Merkmal eines Menschen, ob er aus Gott ist oder nicht, ob er aus der Wahrheit ist oder nicht, besteht darin, ob er das Wort auf- und annimmt und bereit ist, danach zu tun, oder ob ein innerer Widerstand ist und keine Bereitschaft zu tun, was Gottes Wort sagt. Es steht ja geschrieben, seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Und von unserem Herrn steht geschrieben, er fing an, beides zu tun und zu lehren. Nicht zu lehren und zu tun, sondern zu tun und zu lehren. Wer weiß, wo das steht? Steht das so in der Bibel? Apostelgeschichte, Kapitel 1. Schau die ganze Zeit darauf. Und nur weil es anders formuliert ist als in der Luther, meinte ich, dass es das nicht sei. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1. Meinen ersten Bericht habe ich, lieber Theophilus, über alles das verfasst, was Jesus getan und gelehrt hat. Und nicht, dass es noch ein anderes Wort gibt. Bruder Ross, was sagst du? Könnte das sein? Steht das so in der Luther? Also, haben wir es nur der Übersetzung wegen eben nicht direkt lesen wollen, obwohl ich darauf schaute. Der Herr hat tatsächlich mit dem Tun begonnen und dann mit dem Lehren. Und wir haben sehr oft große Mühe. Wir lehren jede Menge und tun wenig. Bei ihm war es genau andersrum. Er begann zu tun und zu lehren. Möge Gott uns das auch aus Gnaden schenken. Ich möchte als erstes dann doch noch wissen, ob Fragen da sind, die wir beantworten können, oder ob jemand ein Zeugnis hat, ob das Herz irgendwo brennt und ihr etwas sagen möchtet. Ihr wisst ja, wir sind am Mittwochabend so ganz unter uns. Jeder kann sich frei fühlen. Ist noch gar nicht mal nötig, dass alle nach vorne kommen. Manche haben Angst, nach vorne zu kommen. Alle schauen dann auf sie. Man kann auch stehen bleiben, sich zum Volke wenden und etwas sagen. Wie schon eben betont, wir sind ja ganz unter uns. Als erstes, wer hat eine Frage? Darf ich das sehen? Ja, bitte. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist eine sehr schwere Frage, aber ich werde versuchen, sie durch Bibelstellen zu beantworten. Und da ist es notwendig, dass wir einige Wortbegriffe kennen. Zum Beispiel das hebräische Wort Messias bedeutet der Gesalbte, kommt also von dem Wort Salbung, und deshalb steht es: Jesus Christus von Nazareth ward gesalbt mit dem Heiligen Geist und zog aus und so weiter und so weiter. Also das Wort Messias in Hebräisch oder Christos in Griechisch bedeutet Gesalbter in unserer Sprache. Drei Worte in verschiedenen Sprachen für die gleiche Sache. Wenn dann der Herr sagt, in den letzten Tagen werden falsche Christi und falsche Propheten sein, und dann sind das falsche Gesalbte und falsche Propheten, sind gesalbt, aber haben die Lehre des falschen Propheten über die Gottheit, über die Taufe und so weiter. Einerseits sind sie Gesalbte, aber sind falsche Gesalbte, weil sie die falsche Lehre propagieren. Und hier ist das ganze Geheimnis. Wir haben ja in dieser Zeit, nicht nur in der Pfingstbewegung, sondern in alle Kreise hinein, die charismatische Bewegung. Und es ist eine Salbung, die diese Menschen empfangen haben. Und wenn ihr in deren Mitte seid, könnte man meinen, es ist Himmel auf Erden. In dem Moment aber, wo man beginnt, das Wort zu verkündigen, ist das alles aus. Ich gebe ein irdisches Beispiel. Ich habe in Nairobi, Kenia, hier auch zu 2.000, 3.000 Menschen gesprochen und las heute einen Bericht von einem deutschen Evangelisten, bei dem 211 Kirchen mitgearbeitet haben, also mit kooperiert haben. 211 Kirchen haben mitgearbeitet. Wenn wir mit der wahren Lehre kommen, geschieht es vielleicht, dass einmal eine mitarbeitet, und wenn sie feststellen, was wir glauben und was wir lehren, sind beim zweiten Mal die Türen schon geschlossen. Wenn aber irgendein Gesalbter kommt, der lehrt, wie sie lehren, und glaubt, wie sie glauben, dann sind über 200 Türen in einer einzigen Stadt geöffnet. Und ich will das auch noch mit dem Worte weiter belegen. Zuerst mal die Stelle, wer weiß, wo es geschrieben steht, es werden viele falsche Christi und falsche Propheten kommen. Das ist ja noch immer in Matthäus 24, genau, Matthäus 24, und zwar lesen wir von Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist Christus, oder dort, also der Gesalbte, Christus, der Gesalbte, der Messias, hier in Klammern, merkt ihr, in Klammern Messias, hier oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse, Messiasse, Gesalbte und falsche Propheten auftreten und werden große Wunder und Zeichen verrichten, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen. Es ist also eine Salbung mit dem Heiligen Geist, eine Verkündigung des Evangeliums, verbunden mit Wundern und Zeichen, mit Teufelaustreibungen, Heilungen und Weissagungen. Ich lese es euch. Deshalb steht hier ja die Warnung so deutlich geschrieben. Wenn es möglich wäre, dann würden sogar die Auserwählten verführt. Aber es ist nicht möglich, weil die Auserwählten von Gott erkannt wurden und Gott erkannt haben, weil sie aus Gott sind und in Gott sind, weil sie aus der Wahrheit sind und in der Wahrheit sind, weil sie aus dem Geist geboren sind und im Geiste sind. Das ist der Unterschied. Denn seht, in Matthäus Kapitel 7, wo uns von dem Ende berichtet wird, da heißt es ja, Matthäus 7, von Vers 21, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden ins Himmelreich eingehen. Und soll ich euch sagen, das Schlagwort der gesamten charismatischen Bewegung ist, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Ihr könnt die Banner überall lesen. Und wenn ihr zu den gleichen Leuten hingeht, die auf dem Transparent haben, Jesus ist Herr, und ihr ihnen dann sagt, glaubst du auch, dass er als Herr Gott ist, dann ist was los. Dann ist die Aufregung groß. Man nimmt sich ein Schlagwort und macht es sich zu eigen, ohne zu sagen, was Paulus sagte, als er zum Ausdruck brachte in 1. Korinther 12, niemand kann sagen, dass Jesus der Herr ist, außer durch den Heiligen Geist. Jetzt sagt aber der Papst, Jesus ist Herr. Alle sagen, Jesus ist Herr. Aber was meinen Sie damit? Nicht das, was Paulus gemeint hat. Denn Paulus meint, als Herr ist er der eine Gott, der sich offenbart hat im Fleische. Sie meinen, er ist ein zweiter Gott, den der eine geschickt hat. Und so, merkt ihr, worauf es ankommt? Es kommt immer auf die Wahrheit drauf an. Und die Wahrheit kann ja keine Kompromisse dulden. Also, ich komme zurück auf Matthäus 7. Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, sie sagen Herr, Herr, am laufenden Band mehr als wir. Und weiter steht, werden ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Und dann heißt es weiter, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wundertaten vollführt? Ja, wer macht das denn? Doch nicht irgendein ungläubiger Pfarrer in einer lutherischen Kirche oder reformierten Kirche oder Baptistenkirche oder Methodistenkirche. Da kennt man das nicht. Wer treibt Teufel aus? Wer sagt, hier geschehen große Wunder und Zeichen? Wer weissagt? Ich denke noch an die Weissagen des Spezialisten in Berlin. Ich habe die Kassette aufbewahrt, als er dort von den zig oder 98.000, die da zur Versammlung kommen sollten, kommen würden, und er weissagt und nichts geschah. Also, der Unterschied zwischen der Salbung mit dem Geist und der Versiegelung ist folgender. Die Salbung kann jeder erleben, der gläubig geworden ist, ungeachtet dessen, was er glaubt und lehrt. Es gibt genügend Pfingstgeschwister, wir nennen sie unsere Brüder und Schwestern, weil wir kein Recht haben, ein Urteil abzugeben. Viele werden noch im Irrtum gehalten, obwohl sie zur Wahrheit gehören. Aber Millionen von Brüdern und Schwestern in der Pfingstbewegung haben eine echte Geistestaufe erlebt, sind aber von den falschen Propheten und falschen Lehrern in der falschen Lehre gehalten worden. Und ich habe noch vor einigen Tagen in einer Predigt Bruder Brennims gelesen, da hatte er eine Versammlung, vielleicht war es sogar Chicago, vermutlich die Predigerversammlung in Chicago, und die Prediger waren so bewegt, dass, wie viele wollten nach Jeffersonville kommen und sich taufen lassen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann sagte einer, Moment mal, wir wollen mal hören, was der Geist Gottes uns sagen wird. Und dann kamen sie zum Gebet zusammen. Der eine redete in Zungen und sprach, ich wünschte, ich hätte es mitgebracht heute Abend. Es liegt nämlich auf meinem Schreibtisch. In etwa so, haltet an dem fest, was ihr habt. So ist das. Habt ihr es gelesen? So ungefähr. Ihr kennt ja die Predigt. Ihr kennt ja die Predigt. Und Bruder Brenham ist so entrüstet. Hier redet der Mann in Zungen und spricht dann, meinetwegen so spricht der Herr, haltet fest, was ihr habt. Und keiner von denen, die durch das Wort überzeugt wurden, sich biblisch taufen zu lassen, ist gekommen, um sich biblisch taufen zu lassen, weil ein falscher Gesalbter aufstand und das Volk belogen und betrogen hat. Das ist nun einmal so. Aber kommen wir jetzt zu dem Wort Versiegelung. Und ich bin Gott dankbar, dass ja alle Briefe, ob die Korintherbriefe, die Römerbriefe, die Galaterbriefe, alle haben ja ihre eigene Aufgabe und dann ergänzen sie sich ja untereinander. Aber von der Versiegelung steht speziell zweimal in den Epheserbriefen geschrieben. Und hier steht auch von der Vorherbestimmung. Versiegelt werden können nur diejenigen, die Gott vor Grundlegung der Welt aufgrund seines Vorherwissens im Voraus erkannt hat, dass sie sein Eigentum werden würden, und in sein Bild umgestaltet und sein Wort, die Wahrheit, sofern sie sie hören, aufnehmen und die Rettung und das Heil im Glauben erfassen und sich retten lassen. Es steht hier in Epheser Kapitel 1 von Vers 4. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem ersten Epheserbrief, das geht ja immer noch weiter, von dem Ratschluss seines Willens und von der geordneten Entwicklung, Vers 9 und Vers 10, und dann kommt es wieder in Vers 11. In ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorher bestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Amen. Das ist ganz gewaltig. Ein Mensch, der von Gott ersehen wurde, das heißt, der allwissende Gott ist ja Liebe, und seine Liebe drängte ihn zu allen Menschen. Weil er allwissend ist, wusste er, dass nicht alle Menschen zu ihm kommen würden. Deshalb hat er diejenigen, die zu ihm kommen würden, schon im Voraus gesehen und hat sie dazu bestimmt, seine Herrlichkeit zu schauen. Nun höret, was hier geschrieben steht. Das sind die Menschen, von denen oder im Zusammenhang mit ihnen steht dann von der Versiegelung geschrieben. Ich lese weiter, Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißten Heiligen Geist versiegelt worden. Wann findet die Versiegelung statt? nachdem man das Wort der Wahrheit gehört hat, das Evangelium, wie es wahr ist und nicht vermischt ist, und die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus angenommen hat, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Für die einen ist die Geistestaufe eine Salbung, eine Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Für die Auserwählten und Vorherbestimmten ist es eine Versiegelung bis auf den Tag ihrer Leibeserlösung, bis sie vom Glauben zum Schauen kommen. Was wird versiegelt? Wenn nun irgendwo eine Versiegelung stattfinden sollte, nehmen wir an, wir haben etwas Kostbares, oder nehmen wir ein Beispiel aus der Bibel. Ein Buch versiegelt mit 7 Siegeln. Man versiegelt ja nicht Luft oder irgendetwas, nichts. Man versiegelt etwas Kostbares. Man hatte schon im Alten Testament einen Siegelring. Es war die Urkunde eines Königs, eines Herrschers, ein Siegel. Und jetzt hier, was soll versiegelt werden? Begeisterung oder Luft? Nein, versiegelt werden kann nur das Göttliche, das in uns hineingelegt worden ist. Wenn aber die Menschen die Wahrheit nicht annehmen, was soll da versiegelt werden? Da ist nichts, das versiegelt werden könnte und werden könnte. Und deshalb spricht die Bibel ja nur an einigen Stellen von der Versiegelung, speziell ja auch hier und dann auch in Epheser Kapitel 4, Vers 30. Hier heißt es: Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Da heißt es, alle Bitterkeit, aller Zorn, Groll, Schreien und so weiter sei von euch getan. Und es leitet über zum 5. Kapitel, nämlich jetzt an uns, die wahrhaft Gläubigen, gerichtet. Folgt also dem Vorbild Gottes nach. Ja, wann hat Gott uns ein Vorbild gegeben? Wann ist Gott unser Vorbild geworden? Wir sollen dem Vorbild Gottes nachfolgen. Wo haben wir dieses Vorbild Gottes? In Jesus Christus, unserem Herrn. Gott geoffenbart als Mensch. Immanuel, Gott mit uns. Ja, sprecht zu den falschen Gesalbten. Dann bombardieren sie euch. Ich habe es heute wohl irgendjemandem erzählt. Gott sei Dank, ich weiß gar nicht mal wem im Moment. In jedem Fall war es so, dass im Jahre 60 kam einer der größten Evangelisten der USA in die Stadt Krefeld auf den Korekamp 51. Da wohnten wir in 2 kleinen Zimmern, das Wasser war auf dem Flur und so weiter. Und er wollte mich zum Europa-Manager seiner gesamten Evangelisationsgesellschaft machen. Bot mir ein Monatsgehalt, das über meinem Jahresgehalt war. Einen Opel-Kapitän, 1960, versetze ich mal bitte so eine halbe Generation zurück, einen Opel-Kapitän, damals ein Straßenkreuzer, schönes Modell, und ich sollte also das hier so tun. Na gut. Und als es dann soweit war, dass wir zu diesem Vertrag kommen sollten, Amerikaner machen ja immer gern Verträge, es ging noch schön eben in diesem Opel-Kapitän auf eine Fahrt nach Köln, in eines der teuersten Restaurants in der Nähe des Bahnhofs, und die Sache wurde mir schmackhaft gemacht. Und plötzlich mahnte mich etwas wirklich im tiefsten Inneren, dass ich ehrlich und aufrichtig zu sein habe Und damals waren wir alle arme Schlucker. Ihr wisst es. Uns ging es nicht wie euch, die ihr jetzt hierher kommt. Uns ging es wirklich ganz schlecht. Damals hat hier in dieser Gegend 1960 der Quadratmeter Land 2, 3 oder 4 D-Mark gekostet. Und ich hatte keine 1000 Mark, um 300 Quadratmeter kaufen zu können. So war's. Aber um euch zu zeigen, der Teufel kann kommen und einem die Reichtümer dieser Welt anbieten. Plötzlich mahnt mich etwas, aber so stark. Und ich muss einfach sagen, Bruder, so und so, ich möchte dir nicht vorenthalten, dass ich die Tonbänder Bruder Brenhems geschickt bekomme. Ja, viel weiter kam ich auch gar nicht mehr. Da ist er explodiert und fing an zu schreien. Der hat mit seiner Lehre über Gott und die Taufe schon überall so viel Unheil angerichtet und. Dann war der Vertrag zu Ende. Er kam gar nicht zustande. Nur weil ich aufrichtig genug war und nicht auf das Geld schaute, auf die hohe Position, sondern vor Gott bestehen wollte, musste ich ihm sagen, worum es geht. Und es war aus. Aber ehe jetzige Evangelisten auftreten, er war einer der Ersten, der zu 100.000 so gut gesprochen hat wie zu einem oder zu 10 oder zu 100. Gesalbte, aber falsch in der Lehre, falsch in der Beurteilung der Dinge, erkennen die Zeit, in der wir leben, nicht. Merkt ihr, worum es geht? Und es dauerte gar nicht lange. Da hat die Frau dieses Evangelisten eine Broschüre herausgegeben, wie Gott die Frauen gesegnet und in die Gemeinde gesetzt hat zu einem großen und Riesendienst. Was war es? Die Salbung ist da. Denkt an den, und wir urteilen heute nicht, aber es ist ja Zeitgeschichte, es geschieht ja vor unseren Augen. Der riesengroße Evangelist, der 65 Leute hatte, eine der kleinsten Gemeinden, Holiness Church in Tulsa, Oklahoma, kommt, weil er selber zu Tode erkrankt ist mit Tuberkulose, in eine Versammlung Bruder Brenhams und wird geheilt. Und viele sind geheilt worden. Und dann begann er seinen Dienst und rühmt sich, ich bin der Einzige von allen, der nicht nur Millionen, sondern über 1 Milliarde Dollar eingenommen hat. Und sagt, der Herr kommt bald. Bau deine Riesenuniversität mit Marmor und so weiter und ein Riesenkrankenhaus, obwohl das die Stadt Tulsa gesagt, ich habe den Artikel voll und ganz gelesen, sogar ungläubige Kritiker in Magazinen wie Time und Life und so weiter haben den Kopf geschüttelt. Gesalbt. Und dieser Mann, der so gesalbt war und für Kranke betete und von vielen Wundern und Zeichen berichtete, hat dann selbst ein Krankenhaus gebaut und ist aus der Pfingstgemeinde in die Methodistengemeinde eingetreten. Und dann war es auch. Nicht die Salbung zählt, sondern die Versiegelung. Und wo versiegelt werden soll, da muss ein kostbarer Inhalt sein, der versiegelt werden kann. Und wo kein Inhalt ist, ja, da kannst du die Tür offen lassen. Was soll da gestohlen werden? Was soll da schon irgendwie kaputt gemacht werden? Nein, die Sache ist sehr, sehr klar vor uns. Und es greift alles zusammen. Wort, Geist und Blut. Wer an die Erlösung durch das Blut des Lammes glaubt, soll auch das Wort glauben, um in dem Wort geheiligt zu werden, denn ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Und dann muss er auch an den Herrn glauben, wie die Schrift sagt, nämlich, dass er wirklich Immanuel, Gott geoffenbart, in Menschengestalt ist. Paulus schreibt doch an die Korinther, im 2. Korinther, im 1. Kapitel müsste es, glaube ich, 2. Korinther, Moment, ja, ich glaube doch 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja, daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns, der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott, er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Merkt ihr hier dieser Werdegang? Er ist es, der uns gesalbt hat, aber nicht nur gesalbt hat, es geht weiter. Paulus hat nicht nur von einer Salbung berichtet. Er sagt hier, der uns samt euch auf Christus fest gegründet und gesalbt hat, das ist Gott. Und dann, er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Also, nicht nur eine Salbung, sondern eine Versiegelung mit oder durch den Geist, der das Unterpfand ist in unseren Herzen. Darin besteht der Unterschied. Die einen sind nur gesalbt, und das kann man eigentlich auch aus vielen Bibelstellen entnehmen, dass selbst Menschen, die den Heiligen Geist hatten, dann eigene Wege gingen. Ich glaube, 1. Korinther 5 ist solch ein Fall, wo ein junger Mann mit seiner Schwiegermutter Verkehr hatte und er sollte dem Satan zur Vernichtung des Fleisches übergeben werden, damit der Geist am Tage des Herrn gerettet werde. Es gibt also Menschen, und Paulus sagt es ja auch, wenn wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Und ich weiß nicht, ob ich das deutlich genug beantwortet habe. Aber da, wo eine Versiegelung stattfinden soll, muss wirklich ein göttlicher Inhalt sein, der versiegelt werden kann. Da habe ich noch die Predigt, auch Bruder Brennims in Erinnerung, als er von dem Siegel sprach, das an den Bahnwaggon angebracht wurde. Der Wagen wurde vollgeladen und dann wurde das Siegel angebracht, verblommt, versiegelt und nur am Bestimmungsort durfte dieses Siegel geöffnet werden. Vorher nicht. Keiner durfte die Hand anrühren oder anlegen, da war ein Siegel. Erst am Bestimmungsort konnte es geöffnet werden und der Inhalt herausgenommen werden. So wird es mit uns sein. Die Versiegelung durch den Heiligen Geist, die wir empfangen haben, ist das Unterpfand in sich. Und wir sind versiegelt bis zu dem Tage, an dem Jesus wiederkommen wird, um uns aus diesen sterblichen Leibern herauszunehmen und in die Unsterblichkeit zu versetzen. Wer von euch hat Beispiele oder Schriftstellen, die das, was wir jetzt betrachtet haben, noch ergänzen würden? Oder Frage an dich, geliebter Bruder, ist es beantwortet in etwa? Ja, ich glaube schon. Vielleicht noch eine Stelle, was eben diese Vorherbestimmung und Vollendung betrifft und so weiter. In Römer Kapitel 8, Vers 29 bis 30. Ja, man könnte schon 28 mitlesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Die vor Grundlegung der Welt von Gott auserwählte, erkannte und dann im Laufe der Zeit gerufene Erstlingsschar wird Wesen von seinem Wesen sein und Geist von seinem Geist, Leben aus seinem Leben. Er, der Erstgeborene, wir, die Erstgeborenen. Er war auch vorherbestimmt. Wir sind auch vorherbestimmt. Das verstehen die meisten Menschen nicht. Zum Beispiel im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Da verdrehen die Leute das Wort, weil sie von der Vorherbestimmung keine Ahnung hatten. Hier lesen wir in Johannes 17, wo steht das Verherrliche mich mit der Herrlichkeit? Ja, Moment. Jawohl, hier. Johannes 17, Vers 5. Und jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, ehe die Welt war. Und jetzt sagen die Trinitätsleute, seht ihr, er hatte schon diese dieselbe Herrlichkeit, die war schon für uns vor Grundlegung der Welt da, wie sie für den Erlöser da war, war sie für die Erlösten da. Ich werde es euch gleich zeigen, nach dem vorherbestimmten Ratschluss seines Willens. Apostelgeschichte muss es stehen. Apostelgeschichte, Kapitel, hat es jemand schon von euch? Apostelgeschichte 3 ist eine Stelle, 2 wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, natürlich, ja, bitteschön. Herzlichen Dank. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 23, jetzt mit Bezug auf Jesus. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Der Erlöser war genauso vorherbestimmt wie die Erlösung und die Erlösten. Denn Gott wusste, dass der Fall kommen würde. Und deshalb hat er die Vorsorge in seiner von Ewigkeit her gefassten Planung getroffen, um seinen Heilsratschluss auch zur Ausführung bringen zu können. Es gibt eigentlich auch noch hier das Wort Apostelgeschichte, Kapitel 4. Vers 28, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Also, es gibt Menschen, die in den göttlichen Heilsratschluss, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, mit einbezogen wurden. Und diesen Menschen hat Gott in Christus vergeben. Ihnen kann Sünde noch nicht einmal angerechnet werden, nach dem Wort der Schrift, Römer, Kapitel 4, Römer, Kapitel 4, Vers 7 und 8. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind, glückselig ist der Mann, dem der Herr Sünde nicht anrechnet. Er erkann es nicht. Unsere Strafe für die Sünde, die wir begangen haben, ward auf ihn, auf das Lamm Gottes gelegt. Kann man einen zweimal bestrafen für eine Sache? Das wohl nicht. Auch wenn menschlich jemand sich etwas zu Schulden kommen lässt, bekommt er eine Strafe, und wenn die abgetragen ist, dann ist der Betreffende frei. Er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Gebrechen. Unsere Schuld und Sünde ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist der Punkt. Nicht nur Salbung, Salbung auch. Auch Salbung. Salbung des Heiligen Geistes. Aber mehr als das. Göttliche Wahrheit des Wortes. Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung des Namens Jesus in seiner gesamten Bedeutung. Nämlich Yahshua. Jahwe ist Retter. Daraus entstand der Name Joshua und dann Josua. Wenn man das sieht, wie diese Namen ihre Veränderung gefunden haben, dann meine ich, die Übersetzer hätten besser getan, wenn sie die Originalnamen gelassen hätten, wie sie waren. Aber das jetzt nur nebenbei. Es geht darum, und ich hoffe, das ist jetzt der letzte Gedanke und wird auch verstanden, dass wir unterscheiden zwischen Salbung als Geistestaufe, die tatsächlich viele erleben. Ich habe es ja auch in der Praxis selber erfahren, mitgemacht, in Ländern und in Gemeinden, dass man wirklich nur noch mit dem Schrecken davongekommen ist, was Menschen alles tun können. Und noch bis vor einigen Jahren, Bruder Branham spricht in einer Predigt darüber, haben sie in Pfingstgemeinden Schlangen direkt auf die Plattform gelassen. Und der Prediger musste sie bewältigen, um das Wort aus Markus 16 zu erfüllen. Sie werden, was steht da? Ich gebe euch Macht über Schlangen und so weiter. Das stelle man sich mal vor. Und wie viele sind gestorben, haben lange eine Zeit ging es gut und dann ging es nicht gut. Was gibt es alles für Lehren unter denen, die geistgetauft sind, bis hin zur Allversöhnung, dass sogar der Teufel gläubig werden wird. Und hernach reden sie in Zungen und Weissagen und meinen, Gott habe durch sie gesprochen. Die Prüfung ist immer am Worte Gottes zu vollziehen. Nicht, ob Wunder und Zeichen geschehen, nicht, ob jemand weissagt, ob er Teufel austreibt. Und manchmal treiben sie mehr ein als raus. Und es wäre besser, man würde bei ihnen beginnen. Aber damit die Schrift erfüllt werde, am Ende der Tage sollte es so sein. Und ich stelle euch jetzt eine Frage, liebe Geschwister. Und ihr könnt die ganze Kirchengeschichte durchforschen. Hat es seit Pfingsten irgendwann eine ähnliche Entwicklung gegeben, wie sie jetzt Land auf und Land ab in der ganzen Welt ist? Mit Hängen und Würgen. Hier eine kleine Gruppe, dort eine kleine Schar. Verfolgt, gemordet, die Märtyrer, das Blut ist geflossen. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine katholische Pfingstbewegung. Da wird geweissagt, da wird in Zungen gesprochen, dass es nur so brummt. Und was ist es? Eine Salbung. Aber die Lehre ist falsch. Und wenn die Lehre falsch ist, was nützt da die Salbung? Also sind sie falsche Gesalbte. Nicht, dass die Salbung falsch ist. Die Leute sind falsch. Die Salbung ist immer richtig. Ob der Geist über David kam oder über Saul kam, als er unter den Propheten war, spielt keine Rolle. Es war derselbe Geist. Aber worin bestand der Unterschied? David konnte nicht hassen und Saul hasste mit seinem ganzen Herzen. David liebte mit seinem ganzen Herzen und Saul hasste mit seinem ganzen Herzen. Da unter den Propheten kam die Salbung über ihn, er weissagte und das Geschrei ging herum, ist Saul jetzt auch unter den Propheten? Kaum war er unter dieser Salbung raus, hat er schon wieder den Speer genommen und wollte David töten. Was war es? In seinem Herzen war keine Erneuerung. So ist es heute mit vielen. Und was hat damals ein angesehener Pfingstprediger gesagt? Wenn ich könnte, würde ich den Frank vergiften. Aber dann, Halleluja, Preis sei Gott, das ist nur eine Salbung. Aber der Mann selber ist nicht echt. Nur was aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, durch das Wort und den Geist, innerhalb der bluterkauften Schar, hat das Wesen Gottes und die Gesinnung Jesu Christi, unseres Herrn. Und nur diejenigen können versiegelt werden und sonst kein. Nur wer mit Gott und in Gott ist und so weiter. Ich hoffe, dass wir das klar genug gemacht haben. Aber den Punkt wollte ich ja noch heraus oder hervorheben und herausstellen, dass eben eine solche Entwicklung wie diese noch nie auf Erden war. Die römische Kirche hat noch auf dem Konzil von Trient verflucht und verflucht und verflucht. Alle Protestanten verflucht und alles, was sie tun, verflucht. Da war ein Fluch nach dem anderen. Und jetzt werden die Verfluchten, ohne dass diese Flüche aufgehoben werden, willkommen geheißen in den Mutterschoß und sie kommen auch zurück. Und dann geht es noch weiter, wie wir eben schon sagten, was die charismatische Bewegung betrifft. Wer kann heute noch unterscheiden? Wer? Man läuft hier mit, man läuft damit. Woran erkennen wir, womit prüfen wir? Am Worte Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wer aus dem Samen des Wortes ist, der ist aus Gott. Und dann heißt es, sein Same bleibt in uns und wir können nicht sündigen. Also, die Salbung haben viele, nämlich alle falsche Christusse und falsche Propheten, die ja jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi auf Erden sein sollten. Unser Herr hat uns davor gewarnt, dass wir nicht hin und her laufen sollen, wenn man sagt, hier ist Christus und hier wirkt Christus und hier offenbart er sich, hier tut. Vergisst es. Nur da, wo das wahre Wort ist, da ist Christus. Denn er ist das Wort. Und das Wort ist die Wahrheit. Und da versammeln sich die wahren Gotteskinder. Alle anderen werden überall hingehen und ein bisschen Religion betreiben und sich da betätigen, ohne dass sie den Unterschied wahrnehmen können. Nur wer wirklich im Worte gegründet ist, wird den Unterschied sehen und wahrnehmen können. Habt ihr das alle jetzt verstanden? Ist das klar? Doch, doch, so ist das. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten. Der Vater, von Herzen danken wir dir gemeinsam für das teure und heilige Wort Gottes, das durch alle Stürme der Zeit, sogar durch ein Mittelalter hindurchgebracht wurde, verboten zu lesen und dennoch erhalten geblieben. Geliebter Herr, wie lieben wir dich und dein Wort. Wie kostbar ist jeder Ausspruch, wie klar jede Stelle. Wir haben die heilige Salbung empfangen, die uns lehrt, die uns Christus verklärt, die unsere Augen salbt, dass wir sehen, unsere Ohren, dass wir hören, unsere Herzen, dass wir glauben. Habe innigen Dank, treuer Erlöser, dass wir glauben dürfen, dass alle Dinge schon vor Grundlegung der Welt von dir, dem lebendigen Gott, bestimmt wurden, nach deinem Vorhersehen und Wissen, nach deinem Willen. Geliebter Herr, hier sind wir. Auch dafür danke ich dir, dass du mich versiegelt hast mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Geliebter Herr, auch für die heilige Salbung danke ich dir, die uns lehrt, die uns in alle Wahrheit führt. Geliebter Herr, für das Blut, das auf Golgatha vergossen wurde, für alles danken wir dir gemeinsam und bitten dich, schenk uns Unterscheidung zwischen all den Gesalbten und all den Propheten, die die Lehre des falschen Propheten verbreiten, und zu erkennen, wo die Wahrheit gepredigt wird, die frei macht. Treuer Gott, sei du mit uns allen und segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.